Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Hallo, ich bin Tim. Kakadu. Hallo, ich bin Tim. Ach Vogel, du wolltest doch auf der Trompete einen kleinen Tusch spielen, wenn ich meinen Namen gesagt habe.
Ja, geht ja los.
Ja, das war jetzt ein sehr interessanter Tusch. Vielleicht nicht ganz so deutlich zu erkennen. Lass mich mal versuchen. Geh mal her. Achtung. Ja, das ist nicht so einfach, schöne Töne aus der Trompete rauszubekommen. Aber ich kann euch versichern, die kann auch schön klingen, die Trompete.
Ich finde, dass die Trompete sehr majestätisch klingt.
Mir gefällt der Klang und dass man halt mit drei Fingern so viele Töne spielen kann.
Es gab aber mal eine Zeit, da war die Trompete ziemlich out. Warum das so war, das hört ihr später. Außerdem habe ich noch ein Gerät mitgebracht, das Komponisten durchaus auch zu wunderbarer Musik inspirieren könnte.
Jetzt bin ich aber neugierig.
Ja, Moment, Stecker in die Dose. Ja, sehr gut. Und jetzt anschalten. Ja, vielleicht muss ich den Handmixer noch eine Stufe höher stellen, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, nochmal. Ah, da ist doch Musik drin, oder?
Sehr witzig, Tim.
Ja, ich gebe zu, dass ich mich auch erst einmal gewundert habe, als Kakadu-Musikauskennerin Ulrike Timm mir erzählt hat, dass sie neulich beim Sahneschlagen auf einmal die Klänge eines Streichquartetts im Kopf gehabt hätte. Sie musste nämlich an einen Komponisten denken, der Musik nach der Brummkreisel-Methode aufgebaut hat. Da hätte ihn so ein Rührgerät wahrscheinlich auf noch ganz andere Ideen gebracht, sagt sie. Ulrike Timm erklärt uns jetzt, warum sie sich da so sicher ist und wer der Komponist war.
Ludwig van Beethoven. Genau, den Komponisten, der immer etwas unwirsch guckt, unfreundlich, aber auch energievoll, energisch. Ziemlich schlecht gelaunt und sehr schlecht gekämmt. Wer nur die Bilder von Beethoven kennt, der schickt ihn in Gedanken erstmal zum Friseur. Aber in seinen Kompositionen steckt eben auch jede Menge Kraft und Energie. Das ist der Anfang von einem Streichquartett von Ludwig van Beethoven. Streichquartett, das sind zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello. Und die unterhalten sich miteinander in Tönen. Oder sie spielen Ping-Pong miteinander in Tönen. Oder sie kämpfen miteinander, geht prima, auch in Tönen. So klingt es, wenn ein Streichquartett in Tönen miteinander streitet. Ich bin dran. Nein, ich. Halt den Mund. Du bist doof. Selber doof. Es ist schon eine sehr gespannte Stimmung, die der Ludwig van Beethoven da in sein Stück bringt. Erinnert ihr euch noch an den Start? Das ist Beethovens Minimotiv, um den Streit zu starten. Den zwischen zwei Geigen, Bratsche und Cello. Dudeldadeldum, dudeldadeldum. Wie ein Brummkreisel sausen diese paar Töne durch das ganze Stück. Eigentlich ganz einfach. Du, del, dadel, dumm. Fünf Töne, mehr nicht. Aber die eben mit aller Energie aufgeladen, die einem Beethoven zur Verfügung steht. Er lässt sie einfach nie mehr wirklich los, diese kleine Figur. Und es ist ein unheimliches Dudeldadlum, das sich immer im Kreise dreht, ganz verbissen und vielleicht auch ein bisschen verzweifelt. Wie wenn jemand immer wieder bekräftigt, du musst das doch verstehen, du musst doch. Eben wie ein Brummkreisel, der niemals zur Ruhe kommt. auch wenn zwischendurch so eine kleine Melodie versucht, dieses Gebrumm zu beschwichtigen. Lass doch mal locker, reg dich doch nicht auf, es wird schon alles wieder, nix da, dudeldaddeldumm. Fragezeichen? Das ganze Stück lebt von dieser kleinen Figur. Sie setzt es in Gang und bohrt sich immer wieder dazwischen. Ich habe diese Brummkreiselfigur ein paar Mal aneinander geklebt. Beethoven wird schon nicht meckern. Ich bin mir sicher, wenn er heute leben und Radio machen würde, würde er ganz viel zusammen mixen und es brummen lassen und wieder mixen. Wie ein Brummkreisel. Oder wie ein Rührgerät. Na gut, Brummkreisel gab es schon zu Beethovens Zeit, Rührgeräte noch nicht. Aber deswegen, wegen dieser Brummkreisel-Rührgerät-Figur, hatte ich neulich Herrn Beethoven im Kopf, ganz plötzlich, beim Schlagsahne-Schlagen. Es sollte nämlich Erdbeerkuchen geben. Und was ist Erdbeerkuchen ohne Schlagsahne? Eben, viel Schlagsahne. Und mein Rührgerät, das hatte arg zu tun und knurrte mich geradezu an. Und also pflügte ich mit meinem Rührgerät durch die Schlagsahne und hatte plötzlich diesen Beethoven-Brummdrehwurm im Ohr, immer und immer wieder. Und mit ein bisschen Fantasie, die habt ihr ja, und Herr Beethoven hatte sie sowieso. Und wenn er heute sowas wie ein Rührgerät zum Schlagsahneschlagen, zum Erdbeerkuchen in die Komponistenhände bekäme, dann... Ich weiß nicht, ob Beethoven seine Musik komponiert hat, so wie ich sie innerlich hörte. Mit Vorfreude auf eine große Portion Erdbeerkuchen mit einer noch größeren Portion Schlagsahne. Eigentlich glaube ich nicht, dass er beim Komponieren Schlagsahne im Bauch hatte. Seine Musik wird immer aufgeregter. Die vier Instrumente kämpfen immer unerbittlicher miteinander und das kleine Dideldadum wird durch alle Stimmen gewirbelt, dass einem schwindlig wird. Immerfort kann man es hören. Ihr könnt ja mal versuchen, mitzuzählen, wie oft ihr es findet. Und dann hört dieser merkwürdige Satz ganz leise auf. Wissenschaftler, Fachleute nennen dieses Quartett von Beethoven ein Quartett der Krise. Weil der Komponist, als er es schrieb, eigentlich immer aufgeregt, sauer, empört und traurig oder verletzt war. Er war verliebt und abgeblitzt. Nochmal verliebt und dann heiratete seine Angebetete, aber nicht ihn. Da drehen sich die Gedanken wie ein Brummkreisel im Kopf. Und so schrieb er dieses Streichquartett anders als alle anderen zuvor. Ein Quartetto Serioso. Ein sehr ernsthaftes Quartett, das gar nicht für den großen Konzertsaal gedacht war, sondern nur für einen kleinen Kreis von Kennern. Schwierig? Nur für Erwachsene? Quatsch. Ihr gehört zu den Kennern doch jetzt dazu. Ihr wisst doch Bescheid über den Brummkreisel, über das Rührgerätemotiv und den Kampf ohne Worte. Und ihr findet es ganz bestimmt immer wieder, wenn wir das Stück jetzt einmal als Ganzes hören. Thank you.
Das Streichquartett Opus 95 von Ludwig van Beethoven. Oder wie hat es Ulrike Timm genannt? Der Beethoven-Brumm-Drehwurm. Ja, ich bin gespannt, ob ihr das Stück in Zukunft auch immer im Kopf habt, wenn bei euch zu Hause der Mixer läuft.
Hallo?
Mist, verdammter!
Kakadu, war das etwa schon wieder eine von Athenas Vasen?
Tja, na ja, irgendwie schon.
Oh, weia. Oh. Und dann ausgerechnet die.
Wieso? Was war denn mit der?
Na, die war über 500 Jahre alt.
Oh, na dann ist ja gut. Ich dachte schon, die war neu.
Wir drehen jetzt die Zeit auch zurück. Ich hoffe, es bleibt alles heile. Nicht 500 Jahre, aber doch immerhin über 200 Jahre. Da wurde ein eigentlich beliebtes Instrument auf einmal ziemlich uncool. Die Trompete. Heute mischt sie ja in der Musik fast überall mit. Im Symphonieorchester, in euren Lieblings-Pop- und Rocksongs, im Jazz oder in der Blasmusik. Das hat sich aber erst wieder so entwickelt. Corinna Taon berichtet uns jetzt, wie die Trompete eine Zeit lang völlig aus der Mode kam.
Ich finde, dass die Trompete sehr majestätisch klingt.
Mir gefällt der Klang und dass man halt mit drei Fingern so viele Töne spielen kann.
Mir macht Trompete Spaß, auch weil man damit ganz, ganz laut spielen kann.
Mir gefällt alles an der Trompete.
Es geht doch nichts über die Trompete, finden Robert, Zita und Viktor aus der Leo Kestenberg Musikschule. Die Trompete ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Laut und hell im Klang hatte sie lange eine besondere Bedeutung. Ihre Melodien dienten in Kriegszeiten als Signale. Am Hof durfte vor allem sie von der Macht der Könige erzählen und in der Kirche galt ihre Stimme als besonders göttlich. Im Zeitalter der Wiener Klassik aber, als Haydn und Mozart lebten, verloren die vorher so hoch angesehenen Trompeter ihre Vorrechte. Der musikalische Geschmack hatte sich geändert. Außerdem versagte die damalige Trompete bei Tonfolgen, die andere Instrumente längst konnten.
Früher hatte die Trompete noch keine Ventile, da waren die noch nicht erfunden.
Man konnte früher nicht alle Töne spielen, weil man früher ja nicht die Ventile hatte.
Ich glaube, dass man früher nicht jedes Stück und jede Melodie spielen konnte.
Das Publikum wollte nun von dem Solisten kompliziertere Melodien hören. Man störte sich daran, dass die Trompeter damals nur die sogenannten Naturtöne spielen konnten und deswegen nur in der Höhe glänzten. In der Tiefe jedoch waren sie sehr eingeschränkt, weil ihnen viele Töne fehlten.
Die Komponisten mussten die Töne verwenden, die die Trompete spielen konnte, und die anderen Töne mussten sie weglassen.
Ich glaube, dass die Komponisten nicht immer so Lust hatten.
Die Komponisten wählten für ihre Solokonzerte jetzt lieber andere Instrumente, wie das Klavier oder die Violine. Die Trompete hingegen durfte meist nur bei lauten Orchesterstellen mitspielen und wurde plötzlich zum Mauerblümchen. Gibt es im Zeitalter der Wiener Klassik also nichts Spannendes zu Trompeten? So trübe sieht es für die Blechbläser dann doch nicht aus. Und das haben wir vor allem Anton Weidinger zu verdanken. Er war Trompeter im Wiener Hoforchester und wollte auf seinem Instrument partout mehr spielen als nur die Naturtöne. So bohrte er Löcher in seine Trompete und versah sie mit beweglichen Klappen wie bei der Klarinette. Dadurch konnte er nun auch in der tiefen Lage kompliziertere Melodien spielen.
Er muss wahrscheinlich als erstes einen Komponisten begeistern für seine Trompete, damit er ein Stück für die Trompete komponiert.
Weidinger nahm sich seinen Freund Joseph Haydn beiseite und führte ihm sein Instrument vor. Der berühmte Komponist war fasziniert und erklärte sich bereit, ein Stück zu schreiben. So entstand im Jahr 1796 Haydns Trompetenkonzert. Hier gespielt mit einer der seltenen Klappentrompeten, die heute nachgebaut wurden. Musik. Haydn nutzte dabei alle Möglichkeiten des Instruments und erfand Melodien, die man vorher von einer Trompete noch nie gehört hatte. Den Spieler schonte er allerdings nicht. Weidinger musste auch als sehr guter Trompeter gewaltig üben, bevor er sich in Wien vor das Publikum wagte.
Ich glaube, das Publikum war sehr überrascht, dass es auch halt so eine Trompete gibt, die alle Töne spielen kann und nicht nur bestimmte Töne.
Dass der auf einmal so schnell und so was Modernes spielen konnte, hat sie, glaube ich, echt aus den Socken gehauen.
Gleichzeitig begeisterte Haydns Musik. Bis heute gehört das Stück zu den beliebtesten Trompetenkonzerten überhaupt. Kann man zum Beispiel im zweiten Satz nicht wunderbar träumen? Hier hören wir die heutige Ventiltrompete.
Die Musik war sehr leise und zart und sanft gespielt.
Vielleicht Haydn könnte, als er das komponiert hat, aus dem Fenster geguckt haben und hat dort eine Wiese gesehen.
Nach seinem Erfolg sprach Anton Weidinger andere Komponisten an und gab weitere Stücke für die Klappentrompete in Auftrag. So entstand noch ein Werk, das jeder Trompetenfan kennt: Das Konzert von Johann Nepomuk Hummel. Eigentlich schrieb der Komponist am liebsten Klaviermusik, aber auch er begeisterte sich für die Vorteile der Klappentrompete. So ließ er Anton Weidinger virtuos durch die Melodien sausen.
Ich glaube, dass die Trompete das Orchester ärgert und das Orchester sich halt voll Mühe gibt, dass es hinter der Trompete herkommt. Zum Beispiel, die Trompete sagt, haha, ich kann so viele Töne spielen. Dann sagt das Orchester, wir können es auch.
Der Trompeter konnte bestimmt zeigen, dass er gut spielen kann, wenn er dieses Stück vorspielt.
Ich würde es nicht schaffen, so viele und klare Töne zu spielen. Wenn man einfach keine Luft mehr hat, dann kriegt man einen ganz schön roten Kopf.
Der Spieler hier mit seiner Ventiltrompete hat es allerdings leichter als Anton Weidinger damals. Die Klappentrompete war schwer zu beherrschen. Ein weiterer Nachteil war ihr unausgeglichener Klang. Bei geöffneten Klappen fehlte ihr der strahlende Trompetenton. Die Begeisterung für das Instrument hielt daher nur so lange an, bis im Jahr 1832 die Ventiltrompete von heute entwickelt wurde.
Die Trompete hat drei Ventile.
Man drückt die Ventile mit seinen Fingern. Und wenn man keine Ventile runterdrückt, dann kann man die Töne wechseln, indem man seine Lippenspannung verändert, und sonst kann man mit den Ventilen Töne spielen.
Mit den Ventilen kann die Schallröhre der Trompete verlängert oder verkürzt werden, sodass jetzt alle unsere Tonleitern spielbar sind, ohne dass dabei der helle Klang beeinträchtigt wird. Die Klappentrompete wurde bald vergessen, doch die Konzerte von Joseph Haydn und Johann Nepomuk Hummel werden bis heute aufgeführt und gefeiert. Die beiden Komponisten hätten sich allerdings gewundert, wie ihre Musik heute mit der Ventiltrompete klingt. Offen für Neues, wie sie ja beide waren, wären sie bestimmt begeistert.
Es ist gut, dass es die Klappentrompete gegeben hat, weil sonst gibt es diese zwei Stücke von Hummel und Haydn nicht. Weil diese zwei Komponisten extra für die Klappentrompete komponiert haben.
So schön klingt die Trompete. Corinna Taron hat uns berichtet, warum das aber nicht immer so war und die Trompete deswegen eine Zeit lang nicht gerade zu den beliebten Instrumenten zählte. Morgen, da ist Kakadu Entdeckertag und da ist Kakadu nicht der einzige Vogel. Hier flattern jede Menge Raben rein.
Also ich finde, dass Raben Vögel sind, die oft in Parks wohnen und dort einmal auch sehr laut sind. Krächzen.
Raben sind schwarze Vögel, die haben so ein Geräusch, das macht man so krähk, krähk. Und ja, daran erkennt man sie immer.
Es gibt ja auch viele böse Geschichten über Raben. Angeblich klauen die, fressen Unrat und dann sagen einige, ach, die Raben, die bringen die ganze Zeit nur Unglück. Was ist denn daran bitteschön richtig und was ist absoluter Quatsch? Morgen werden wir das erfahren. Ich mache jetzt auch die Flatter. Hier kommt jetzt das Musikmagazin Tonart. Euch einen schönen Nachmittag. Ich bin Tim und morgen wieder drin.